Leben soll, glaube ich, sogar weitergehen, ohne Fußball-Weltmeisterschaft. Und ich habe so im Nachhinein gedacht, nachdem meine erste Trauer so vorbei war, habe ich gedacht, ist gut, dass wir kein Weltmeister geworden sind. Erstens haben wir es nicht verdient, ganz klar. Und man freut sich auch mal für andere. Ich weiß gar nicht, ob das uns gut getan hätte. Wir waren ja schon so oben, wenn da so ein südkoreanischer Trainer sagt zu seiner Mannschaft vor unserem Spiel, was er verloren hat, die Deutschen tragen die Nase sehr hoch. Und packt sie ein bisschen zügig an, ein bisschen Körperpflege. Und dann gehen die schon in die Knie. Genauso hat sich's ereignet. Jetzt ist die Nase ein bisschen runtergegangen. Und ich muss sagen, ich habe auf Frankreich übrigens als Weltmeister getippt, von Anfang an. Könnte ja noch so werden. Könnte heute der große Sieger sein, oder? Aber ich werde heute Nachmittag für Kroatien stimmen, innerlich. Ich finde das toll, so ein Land, 4,2 Millionen. Und dann würden die mal, Mann, die machen, ich glaube, die machen alle 4 Wochen Urlaub. Heute Morgen haben sie noch 1000 Leute, haben sie noch rüber geholt und haben denen noch schnell Pässe ausgestellt, was so alles möglich ist. Finde das irgendwo toll. Eine schöne Nebensache der Welt. Ich möchte heute aber zu viel Wichtigerem kommen. Und zwar zu dem Thema, wie unser Glaube reifen kann. Kommen wir. Er kommt gleich, gewiss. Und es ist ein Predigttext, da musste ich sogar meine Examensarbeit drüber schreiben. Oh, denke ich immer noch mit Graus dran, wie ich da drüber gesessen bin und so weiter. Hab aber unverdienterweise eine 2 gekriegt, muss ich sagen. Muss ich irgendwas anschalten, glaube ich, oder? Vermute, der Tobias ist meine Rettung. Vielen Dank. Ja, das ist ein Text aus dem Johannesevangelium Kapitel 4. War auch diese Woche in der täglichen Bibellese. Da heißt es, auf seinem Weg durch Galiläa kam Jesus auch wieder nach Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt hatte. In Kapernaum lebte ein königlicher Beamter, dessen Sohn sehr krank war. Ich war vor einigen Jahren in Israel und als wir jetzt diesen Text lasen, meine Frau und ich, so, da sind wir das so im Geiste so nachgegangen. Das ist so sehr schön, dass man so die Entfernungen ein bisschen kennt und so weiter. Wer war schon mal in Israel? Ist eine Reise wert, ist eine tolle Sache. Also, Kapernaum, werde ich nicht vergessen. Lebte ein königlicher Beamter, dessen Sohn sehr krank war. Als dieser Mann hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war, ging er zu ihm und bat ihn, komm schnell in mein Haus und heile meinen todkranken Sohn. Wenn ihr nicht immer neue Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht, hielt ihm Jesus entgegen. Aber der Beamte fleht ihn an, Herr, komm doch schnell, sonst stirbt mein Kind. Geh nach Hause, sagte Jesus, dein Sohn ist gesund. Der Mann glaubte ihm und ging nach Hause. Noch während er unterwegs war, kamen ihm einige seiner Diener entgegen. Dein Kind ist gesund, riefen sie. Der Vater erkundigte sich, seit wann geht es ihm besser? Sie antworteten, gestern Mittag, gegen 1 Uhr hatte er plötzlich kein Fieber mehr. Da erinnerte sich der Vater, dass Jesus genau in dieser Stunde gesagt hatte, dein Sohn ist gesund. Seitdem glaubte dieser Mann mit allen, die in seinem Hause lebte, an Jesus. Haben wir die Situation? Ein Mann, dessen Sohn todkrank war. Ich erinnere mich noch daran, als wir so 14 Tage um unseren Sohn gerungen haben, der so auf der Kippe stand, wie man das so schön sagt. Und jetzt ist dieser Sohn hier krank, todkrank. Und das Erste, worüber ich sprechen möchte, es gibt so auch etwas wie einen Notglauben. Einen Notglauben. Er hat wahrscheinlich zunächst mal gesagt, in unseren Kreisen tut man das nicht. Ich muss das allein versuchen, die Sache mit meinem Sohn irgendwie zu regeln. Und er war ja nun irgendwie Minister des Königs Herodes Antipas mit tollen Möglichkeiten. Selbst ist der Mann. Gibt ja auch heute die Selbstmade-Menschen. Man hat nichts gegen Gott, will aber nicht auch unbedingt etwas näher mit ihm in Kontakt treten. Wissen Sie, Herr Pastor, so hat mir manch einer gesagt, ich hab's nicht so mit der Religion. Ich hab's nicht so mit der Religion. Oder in meiner Position ist das schwierig, mich irgendwie fromm zu outen, beten. Das ist sowas für Schwache, wir kennen das. Das Kind betet, der Mann will. Der nimmt die Dinge selber in die Hand und steuert sie an der Stelle. Oder beten ist doch sowas für Schwache. Jetzt zur Kirche gehen, wo ich mich sonst ein bisschen lustig gemacht habe über die Frommen, die jeden Sonntag da irgendwo unbedingt dahin müssen. Oder ich denke an einen 19-Jährigen, der kam zum Glauben auf eine Skifreizeit im Zugspitzgebiet und begann die Bibel zu lesen. Und dann kam sein 93-jähriger Opa auf ihn zu und sagte, Junge, in unserem Haus hat noch nie jemand die Bibel gelesen. Noch nie. Und jetzt fängst du damit an. Komisch. Das geht ja bei den meisten Menschen recht gut, bis eventuell die Not einbricht. Wenn die Schönwetterfront vorbei ist, das Leben geht so glatt, alle Ampeln stehen auf grün und so weiter, und auf einmal ziehen Gewitterwolken auf. Der Sohn und Nachfolger ist todkrank hier. Todkrank. Und sicher hat er alle königlichen Verbindungen spielen lassen. Er ist von Pontius zu Pilatus gelaufen, um Heilung für seinen Sohn zu kriegen. Er holt den Leibarzt des Königs, einen besseren gibt's nicht. Er lief zur Hofapotheke und er hat die besten Kuren in Anspruch genommen. Vergeblich. Und die Uhr der tödlichen Krankheit tickt weiter. Und dann taucht dieser Jesus auf einmal auf. Er ist im Gespräch, dieser Jesus. Vor allen Dingen, seitdem er in Kana auf einer Hochzeit Wasser zu Wein gemacht hat. Das hat sich rumgesprochen. Hätten wir den auch mal auf unserer Party, hat manch einer gedacht vielleicht. Kann sein, Ines. Ob er diesen Jesus mal kontaktieren sollte. Wenn der Wasser zu Wein macht, kann er nicht auch was für meinen Sohn tun? Sein Verstand sagt ihm, du musst auf die Medizin achten. Sein Zweifel sagt ihm, du musst einen seriösen Doktor aufsuchen und nicht so einen Wanderprediger. Und sein Stolz sagt, bei meiner Stellung kann ich mir das ganz schlecht leisten. Und dann, was macht man in so einer Situation? Mache ich jedenfalls immer. Wenn ich nicht so ganz hin und her weiß, dann bespreche ich mich mit meiner Frau. Frau, was meinst du? Was meinst du? Eigentlich ist das ganze Fromme ja nicht unser Ding. Und was mein Chef, der König, dazu sagt, weiß ich auch nicht. Ob man nicht über so eine inkonsequente Haltung lacht, bis gestern alles fromme madig gemacht und jetzt, wo ihm das Wasser bis zum Hals steht, auf einmal fängt er an, um Gnade zu winseln, so drücken sich manche mal knallhart aus. Was mag ihm dieser Jesus vielleicht antworten? Du, bisher bin ich für dich Luft gewesen. Du hast nie nach mir gefragt. Und jetzt soll ich für dich da sein? Ich weiß und höre das auch immer wieder, dass genau hier eine Schwierigkeit für Menschen liegt. Ich habe vor einiger Zeit einen Besuch gemacht bei einem Menschen, krebskrank. Und beim ersten Gespräch brach es bei ihm mit Tränen heraus. Weißt du, ich habe mich das ganze Leben nicht um Gott gekümmert. Bin auch nie in die Kirche gegangen, war kein Kirchgänger, so irgendwo noch so an Gott so ganz tief drin, da waren wir, aber jetzt, und jetzt irgendwie die Kurve kriegen so. Und da habe ich gemerkt, da ist eine Sperre bei ihm. Und das kann ich sogar nachvollziehen. Eine Sperre bei ihm, nie um Gott gekümmert und jetzt auf einmal soll ich, was werden die Leute sagen? Was werden die Leute sagen? Und so weiter. Da fühle ich mich mies. Ging uns doch auch so, oder? Denken wir doch mal, wenn ein Nachbar uns Jahrzehnte hat er uns nie gegrüßt, hat sich nie um uns gekümmert, nie gefragt oder irgendwas. Und jetzt ist er irgendwo in einer Krise und kommt zu uns gelaufen. Da sagt doch mein normaler Menschenverstand, du, das ganze Leben war ich für dich Luft. Und jetzt kommst du auf einmal an. Das ist ein normales und gesundes Empfinden. Ich habe vorige Woche in Hochstetten über das Thema gepredigt aus Jeremia 2. Da klagt Gott einmal. Gott kann auch klagen. Von mir habt ihr euch abgewandt und habt alles Mögliche in eurem Leben angebetet. Seid doch mal ganz ehrlich, was ist denn euch eigentlich wichtiger? Bin ich der lebendige Gott? Hab ich den Höchstwert in eurem Leben oder doch das Geld? Oder andere Menschen? Oder was auch immer? oder der Erfolg oder die Ehre bei Menschen. Von mir habt ihr euch angewandt, habt alles Mögliche in eurem Leben angebetet. Aber wenn die Not euch trifft, dann ruft ihr auf einmal, Gott, jetzt hilf uns. Stimmt das nicht? Und dann heißt es an anderer Stelle, ihr habt eure Hände Werk angebetet, das, was ihr geschafft habt. Der eine ist stolz auf sein Häuschen wie Oskar und vergisst darüber alles. Und der andere über seine Position. Und so. Ihr habt die Werke eurer Hände angebetet. Das habe ich mir in meiner Bibel unterstrichen. Ihr seid stolz auf euch selbst. Ihr könnt das Leben meistern. Und mich vergesst ihr. In dieser Geschichte spitzt sich die Not zu. Und dieser Mann denkt irgendwann, was habe ich da zu verlieren? Was habe ich eigentlich zu verlieren? Und er entschließt sich, den Versuch mit Jesus zu machen. Das ist ja gar nicht so einfach. Die Israel-Kenner, die haben sofort die Kilometerzahl hier vor Augen. Das sind ungefähr 30 Kilometer Luftlinie. Und nicht mit dem Auto. Ich bin jetzt das erste Mal mit einem selbstfahrenden Auto gefahren. Ganz neues Gefühl, muss ich sagen. 30 Kilometer, 7 bis 8 Stunden Fußmarsch. Und dann in der Hitze. Er macht sich auf den Weg. Ich finde das enorm. Der Volksmund sagt, Not lehrt beten. Ich kenne aber auch Menschen, die haben das Fluchen gelernt in der Not. Und die sind innerlich total verschlossen. Aber es ist erstaunlich, wie Menschen in der Tat mitten in der Not auf einmal den wieder gebrauchen, den sie jahrzehntelang nicht gebraucht haben. Ich werde das nie vergessen. Ich war vielleicht 20 Jahre alt, in unserem Dorf starb ein kleines Kind. Und dann sagte ein Mann, der wahrhaftig nicht dafür bekannt war, dass er mit Gott lebt, in der Situation kann man nur noch beten. Oh, habe ich gedacht, von dir kommt der Satz? Hätte ich nie gedacht. Von dir? Ich denke an einen Kollegen von meiner Frau. Meine Frau hatte Zeitlebensurlaub. Sie war Finanzbeamtin. Und da habe ich sie immer so ein bisschen hoch. Ich hoffe, dass kein Finanzbeamter hier dabei ist heute Morgen, sonst überlebe ich das hier nicht. Und meine Frau war Finanzbeamtin und hatte einen Kollegen, der war Christ oder ist Christ. Und er hat aus seinem Christsein nie einen Hehl gemacht. Er war in dem ganzen Amt an sich bekannt, er ist ein Mann, der mit Jesus lebt. Da hat er auch drüber geredet. Ganz klar. Und ihm gegenüber saß eine junge Frau, die nicht viel vom Glauben hielt. Deren Mann war ein Schulkollege von mir, ich kenne die sehr gut. Und ja, sie hat sich immer ein bisschen über den Frommen lustig gemacht. Das war nicht ihre Sache und so weiter. Auch irgendwo in der Kirche noch beheimatet, muss man ja irgendwo um der Verwandtschaft willen, mindestens um deren willen. Und war nie was drin, immer ein bisschen lächerlich gemacht. Und dann passiert es, dass eines Tages ihr einziges Kind schwer krank wurde. Und die Ärzte in Kassel sagten, Frau so und so, heute Nacht ist die entscheidende Nacht. Wenn ihr Kind diese Nacht überlebt, dann hat es gute Chancen weiterzuleben. Es kann aber auch sein, dass heute Nacht die Krise ist und dass es stirbt. Und was hat diese junge Frau in dieser Situation gemacht? In dieser Situation hat sie den angerufen, über den sie oft gelacht hat, über deren Christsein. Hat ihn angerufen, du, hör mal, so und so ist so mein Kind und wir sind hilflos und ratlos. Du kannst doch beten. Kannst du nicht für unsere Tochter beten? Es steht ganz ernst mit ihr, todkrank. Er hat das versprochen. Die Tochter hat diese Nacht überlebt und sie lebt auch heute noch. Und das hat Konsequenzen für ihr Leben gehabt. Diese junge Frau ist mit ihrem Mann zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Frage ist, und Gott, was sagt er denn dazu, wenn er auf einmal Feuerwehr, Nothelfer oder Notnagel spielen soll? Ich würde es nicht mit mir machen lassen. Wenn sich einer zig Jahre um mich nicht kümmert, für den bin ich mehr oder weniger Luft, dann würde ich sagen, Freund, jetzt sieh auch zu, wie du klar bist. Ist doch normal, oder? Gott ist anders. Und Gott ist der, der auch volles Risiko eingeht. Und er weiß aber auch, dass in der Krise auch Chancen stecken. In der Krise stecken auch Chancen, endlich die Oberflächlichkeit zu verlassen. Darf ich euch nochmal einen Satz von einem meiner Lieblingsautoren, C.S. Lewis, zumuten? Ich wünschte, den würde jeder von euch verinnerlichen. Ich finde ihn klasse. Gott flüstert in unseren Freuden. Wir haben eben ganz tolle Bilder gesehen. Schön. Gott flüstert in den Freuden. Kann doch nicht alles Zufall sein. Er spricht in unserem Gewissen, dass wir nachts auch mal an Dinge erinnert werden, die wir verdrängen wollten, verdrücken wollten und so weiter. Und in unseren Schmerzen ruft er laut. Sie sind seine Megaphone, um eine taube Welt aufzuwecken. Eine taube Welt. Stolze Herzen. Stolze Köpfe, harte Herzen aufzuwecken. Darf ich mal so sagen, Gott zieht alle Register, um uns Menschen in irgendeiner Weise wach zu machen für ihn, den Ewigen, den Schöpfer und den Halter der Welt. Er versucht es durch die Freude. Er versucht es durch unser Gewissen, indem er uns unruhig macht, Dinge nicht vergessen lässt, bis sie geklärt sind. Und auch durch Schmerzen. Auch wenn uns das vielleicht nicht gefällt. Schmerzen, damit wir endlich ein offenes Herz und offenes Ohr für ihn bekommen. Das berührt mich sehr stark und wie oft habe ich das Menschen irgendwie versucht nahezubringen. Gott bietet sich als Nothelfer an. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ruf mich an in der Not. Ruf mich an in der Not. Und auch diese Geschichte, dieser Bibeltext heute Morgen, der will uns ja ermutigen, dass wir uns wirklich an ihn wenden, in welcher Not es auch immer sei. Sag ihm deine Not und klag ihm deine Schmerzen. Ich wurde erinnert an ein Lied, das kenne ich seit meiner Jugendzeit. Ich weiß nicht, wer es noch kennt. Daran heißt es, wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Ich weiß nicht, wer kennt von euch SWR Nachtcafé. Freitagabend, 22 Uhr, schaue ich meistens. Tolle Sendung mit einem Mann namens Steinbrecher, war früher ZDF-Sportreporter, ist jetzt dort, der diese Sendung da moderiert. Jeden Freitagabend so ein spannendes Thema. Freitagabend auch. Und da ging sehr viel, dass Leute, da war ein Schamanist da, der alles Mögliche machte und versuchte, Leute zu helfen und zu heilen und so weiter. Und dann war auch eine Frau, die kam auf einmal zu Wort. Und dann erzählte sie aus ihrem Leben, wie sie einen Hunger nach Leben gehabt hat. Und wie sie dann an die falsche Quelle geraten ist. Und diese falsche Quelle, da hat sie raus getrunken, um es mal bildlich zu sagen, und da hätte sie sich fast selber vergiftet. Sie hat das nur so umschrieben, was das für ihr Leben bedeutete, mit okkulten, bösen Dingen, dunklen Mächten, die es gibt. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir vielleicht ahnen. Die haben in ihr Leben hineingegriffen. Das war ganz schlimm. Und mitten in der Not hat die Frau gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann bitte ich dich, dass du jetzt hier in dieser dunkelsten Stunde eingreifst. An einem Karfreitag, hast du auch gesehen, wunderbar. Und Jesus, darf ich es mal so sagen, ist darauf eingegangen. Hat diesen Notruf gehört, er ist ein lebendiger Herr. Und hat in das Leben dieser Frau eingegriffen, das war dann noch ein Prozess. Sie hat zum Glauben an Jesus gefunden. Und du konntest es in ihren Augen sehen, da ist was anderes passiert. Da ist nichts Dunkles, sondern da ist wirklich Licht in ihre Seele und in ihr ganzes Leben hineingekommen. Tolle Sache. Wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Darf ich mal so ganz persönlich werden? Ich weiß nicht, ob du augenblicklich Not hast. Ich wünsche dir das nicht. Aber ich möchte dich sehr ermutigen. Wag es mit Jesus. Das heißt, rufe Jesus an. Mit all den Zweifeln, die du hast, Jesus, falls es dich gibt, bitte ich dich, dass du hier jetzt eingreifst, falls du das überhaupt kannst, so hat das Professor Thielicke mal gesagt. Rufe so zu Jesus, aus ehrlichem Herzen. Und du wirst erleben, dass er ein lebendiger Herr ist, der heute eingreifen kann. Wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Darf ich es aber vielleicht auch noch anders sagen? Wir sollten als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, nicht nur ein tolles Mitgefühl und eine Menschenfreundlichkeit für Menschen empfinden, das sowieso, sondern wir sollten andere Menschen darauf klar aufmerksam machen. Du, ich möchte dich bitten, wende dich an Jesus. Ich bete zu Jesus und ich erlebe das. Ich möchte dich jetzt bitten, wende dich an Jesus mit all deinen Zweifeln. Sagen wir ihnen das doch. Oder sagen wir ihnen das mal, du, jetzt, ich lade dich mal ein, 3 Monate in Gottesdienst zu gehen und Gott eine Chance zu geben, dass er in dein Leben eingreifen kann. Was hast du zu verlieren? Wage das. Noch besser wäre aber auch, wenn jeder von uns den Mut hätte zu sagen, du hast mir das jetzt erzählt, vielen Dank für dein Vertrauen. Komm, ich möchte jetzt konkret mit dir beten. Jetzt konkret mit dir beten und deine Not Jesus sagen und um sein Eingreifen zu bitten. Man muss keine 4 Semester Theologie studiert haben, um mit einem anderen Menschen zu beten. Ich wünsche, dass wir das tun. Wer kann das tun, liebe Freunde? Wenn nicht wir. Und ich erlebe, sogar bei Männern erlebe ich das. Wenn ich im Krankenhaus bin, und das ist ja manchmal komme ich da in ein Krankenzimmer rein, da sind da 6, 7 Männer, und die liegen dort, und dann bin ich als Pastor, und dann sage ich zum Schluss, sagen Sie mal, darf ich noch mit Ihnen beten? Ich muss auch erst Anlauf nehmen innerlich, so ist es nicht. Und da bin ich erstaunt, dass mir manche Menschen, die sich zeitlebens nicht um Gott gekümmert haben, die sind auf einmal dankbar, dass da einer ist, der für ihre Not Worte findet und sich an Jesus wendet. Ich wünsche dir und auch mir diesen Mut, so wirklich Jesus ganz offensiv auch zu vertreten. Bodel Schwing, der die Anstalten in Bethel geschaffen hat, der hat es mal so gesagt, sich aus der Welt der Angst aufmachen und zum Vater gehen. Aus der Welt der Angst aufmachen und zum Vater gehen. Das sagt ein Mann, der 4 Kinder verloren hat. Kein Schwärmer. Innerhalb ganz kurzer Zeit. Aus der Welt der Angst aufmachen und zum Vater gehen. Das brauchen Menschen heutzutage. Jesus nimmt den Notglauben ernst. Da ist nicht nichts bei diesem königlichen Beamten. Da ist etwas, vielleicht lange verschüttet und verdrängt. Er bat Jesus zu kommen, seinen Sohn zu helfen, denn er war todkrank. Diese Lektion, trotz Zweifel und Stolz, Glauben wagen. Ich habe es mal so bezeichnet. Notglaube kann das erste Anzeichen eines im Inneren schlummernden Glaubensfunkens sein. Fast ausgelöscht. Durch viele Enttäuschungen an Christen, Enttäuschungen vielleicht von Gott, wie man so sagt, und was weiß ich, und das, was so in der Welt alles passiert. Das ist interessant übrigens, denke gerade daran, an diese verschütteten Jungs letzte Woche und so weiter, wie viele Menschen da gebetet haben, die mir das gesagt haben. Ich sage, was, du auch? Kenn dich gar nicht. Not lehrt beten. Interessant. Da ist bei vielen Menschen noch etwas da. Das ist ja nicht ausgelöscht. Dafür hat ja Gott gesorgt. Dass er jedem Menschen so einen Impuls mitgegeben hat, dass er Gott glauben muss, auch der Atheist. Verschüttet und so weiter und so weiter. Und dann ist da auf einmal etwas, was irgendwann und irgendwo bei einer Gelegenheit so ein kleines bisschen sichtbar wird. Notglaube kann das erste Anzeichen eines im Inneren schlummernden Glaubensfunkens sein. So kann alles beginnen. Und Jesus freut sich von Herzen, dass der Mann zu ihm kommt. Ist ja nicht so. Ich finde, dass Jesus ihm eine ganz kalte Dusche gibt hier. Der wendet sich hilfesuchend an Jesus und Jesus sagt, naja, so seid ihr, du gehörst auch so ungefähr in diese Reihe. Wenn er irgendwo am Ende, am letzten Loch pfeift, dann kommt er. Wenn er nicht Wunder und Zeichen seht, dann glaubt ihr nicht. Kennen wir doch irgendwo, oder? Ja, wenn Wunder passieren wird, dann würde ich auch. Kennen wir irgendwo. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Da gibt es so manche Leute. Als mein Sohn in den Krieg musste, da habe ich zu Gott gefleht. Er möge ihn bewahren, es war umsonst, er kam nicht zurück, ich bin fertig mit Jesus. Was bin ich in der Ehenot in die Kirche gerannt und habe ein Gelübde getan. Und doch ist er ausgezogen und zu einer anderen gegangen. Ich will nichts mehr davon wissen. Wie habe ich mir von Herzen einen Partner gewünscht, sagt ein guter, guter Freund von mir. Und ich habe ihn darum gebeten und ich bin allein geblieben. Ich gehe nicht mehr in die Kirche. Meine Prüfung war gefährdet. Ich habe gelernt und gebetet und bin durchgerauscht. Und manch einer könnte seine Krankheitsnot irgendwie hierdurch anfügen. Ein vielfaches Echo, offen ausgesprochen, ich bin fertig mit Gott, oder innerlich einen Knacks bekommen. Das merkt man manchmal in der Seelsorge. Da haben Menschen vor Jahrzehnten vielleicht irgendwo einen Knacks bekommen. Und das ist nie aufgearbeitet worden, das ist nicht ausgeheilt worden. Und das kommt dann irgendwann, bricht es durch, wird es offenbar. Jesus sieht die Gefahr des Missbrauchs und der Enttäuschung und der möchte er vorbeugen. Vorbeugen. Da heißt es mal in Johannes 2, es glaubten viele an Jesus, als sie seine Zeichen sahen. Da geht es um dieses Wasser zu Wein. Aber er vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. Jesus konnte ins Herz schauen. Und er konnte sehen, der will jetzt hier nur Lebensmittel haben. Aber ich soll nicht Lebensmittel bei ihm werden. Und dann Johannes 6, da heißt es dann, eine ganz große Volksmenge war mit Jesus unterwegs, weil sie das Wunder an einem Kranken gesehen hatten. Nur einige Verse später heißt es, viele wandten sich von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Warum? Weil Jesus nicht immer so funktioniert, wie sie das wollten. Weil Jesus sich das Recht rausgenommen hat, auch hier und da mal ganz anders zu führen. Ganz anders zu führen. Und dann kriegten sie glaubensmäßig Schluckbeschwerden. Ja, damals war ich in der Klemme, da war es Panikstimmung. Da habe ich nach jedem Strohhalm gegriffen. Aber jetzt sieht alles anders aus, da brauche ich Jesus nicht mehr. Ich lasse mir das nie gerne sagen, dass Glaube so ein Geschäft mit der Angst sei oder eine Ausnutzung einer Schwächesituation. Ihr lieben Freunde, darf ich mal etwas platt sagen, hat Ulrich Pazani mal gesagt. Ist denn unser Angebot im Glauben so hundsmiserabel, dass es nur für die da ist, denen es dreckig geht? Und für die Gesunden und für die Starken und den Erfolgreichen hat das nichts zu sagen, dieser Gott und dieser Christus? Wir wollen doch nicht aus dem Glauben irgendwie so ein Geschäft mit der Angst machen oder irgendwie in der Richtung. Ist Gott nur gut für die Katastrophen unseres Lebens? Hat er nicht mehr zu bieten? Ihr Lieben, gut, dass Gott nicht so empfindlich ist wie ich. Ich bin da auch sehr empfindlich. Und in stillen Stunden des Nachdenkens staune ich immer wieder, was Gott so alles mit sich machen lässt. Wo Gott sich herabbeugte, hätte ich mich schon abgewendet. Nein, er ist eben anders. Für den königlichen Beamten war das zunächst mal hier ein Schuss vor den Bug. Auch du gehörst zu der Sorte, ihr wollt nur Zeichen und Wunder sehen. Und Jesus tut das, um seinen Notglauben, der da ist. Da hängt es sich ja an, Jesus ist unterwegs, um seinen Notglauben weiterzubringen, um ihn ein bisschen tiefer zu legen und zu fragen, sag mal, worum geht es dir eigentlich jetzt? Worum geht es dir eigentlich jetzt? Ich habe schon mal Menschen gefragt, sagen Sie mal, wenn Gott in ihr Leben eingreift, wenn er auf ihr Beten antwortet, in ihrer Not ihnen begegnet, welche Konsequenzen hätte das für sie morgen? Welche Konsequenzen hätte das für sie morgen? Würde das ihr Leben umkrempeln? Hätte das wirkliche Folgen, spürbare Folgen, sichtbare Folgen? Oder bliebe alles beim Alten? Ich habe ja das, was ich will, und jetzt lebe ich den alten Stiefel weiter. Heilungen und Wunder wollt ihr, aber mein Heil für eure viel größere Lebenswunde, eure Schuld und euer nicht vor Gott bestehen können, das wollt ihr vielleicht nicht. Onkel Doktor soll ich spielen, Feuerwehr, weil das Haus brennt. Aber Gott und Herr eures Lebens darf ich nicht sein. Wir kennen ja die Geschichte, schon ein paar Mal erwähnt. 10 Menschen hat Jesus geheilt. 10. Hat sie zur Gesundheitsbehörde geschickt damals. Lasst euch das bescheinigen, dass ihr jetzt gesund seid. Aussätzige. Wie viele sind zurückgekommen zu Jesus? 1. Von 10, 1. Die anderen 9, die haben sich ihre Gesundheit gefreut. Die konnten vor Glück, haben die Jesus glatt vergessen. War gar kein böser Wille dabei. Glatt vergessen. Ich habe mal eine Statistik gesehen, dass die meisten Menschen, die sich angeblich auf dem Sterbebett noch bekehrt haben, so kurz vor Schluss, wie wir zu sagen, nachdem sie dann noch gesund geworden sind, durch ein wunderbares Eingreifen, dass sie danach, dass nur wenige danach irgendwo in der Kirche und so weiter gefunden worden waren. Die meisten haben gesagt, danke und tschüss. Danke und tschüss. Glaube, der sich an Wunder bindet, der bleibt oberflächlich und er hat keine tiefen Wurzeln. Wenn die Lebensstürme kommen, genauso eine Ehe, die nur von den Flitterwochen lebt, die hat keine tiefen Wurzeln getrieben. Denn, das sage ich denen, die noch heiraten wollen, es geht nicht. Ich habe vorige Woche 45-jähriges Jubiläum gehabt. Das waren nicht 45 Jahre Flitterwochen. Entschuldigt, dass ich euch das so zumute, aber so ist es. Das ist so wichtig. Wenn ich nur von den Flitterwochen lebe, dann habe ich keine Wurzel. Auch für die Herausforderungen des Alltags. Und deshalb sagt Jesus dieses Wort. Du gehörst auch zu der Kategorie. Ich soll dir helfen und danach. Jesus will diesen Notglauben des Mannes etwas tiefer bringen. Etwas tiefer bringen. Aber dieser Mann bleibt dran, der hält das aus. Luther sagt mal, hier bekommt er einen Puff von Jesus. Aber er hält das aus. Und dann ist hier, müsste man griechisch können, Herr, mein Sohn, und da steht eine Kosebezeichnung. Mein Söhnchen ist doch todkrank. Mein Söhnchen ist doch todkrank. Es ist gewiss ein Zeichen eines echten und wachsenden Glaubens, dran zu bleiben. Auch wenn Gott nicht direkt und nicht auf die Weise, wie ich das vielleicht will, in irgendeiner Weise sofort antwortet. Wisst ihr, ich habe so überlegt, meine Frau und ich, wir beten seit Jahren, fast täglich, für einige Leute. Einige Leute aus Verwandtschaft und unserem Umfeld, Leute, die in besonderen Nöten stecken, die schwer krank sind. Jahr aus, Jahr ein beten wir dafür. Dranbleiben. Dranbleiben. Jesus speist diesen Mann ab und sagt zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Kein Fläschchen Medizin, nichts gibt er ihm mit, keine Pillen. Er sagt, geh hin, dein Sohn lebt. Darf ich mal fragen, wer von uns wäre gegangen? So einfach, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Ach, komm, jetzt habe ich 30 Kilometer gelaufen hier und dann so billig nach abgespeist hier, kann da wohl nicht wahr sein. Und der Mann ist jetzt gefragt, was macht er? Wenn Jesus das sagt, tue ich das oder tue ich das nicht? Bisher hat er vom Glauben anderer gelebt. Andere haben ihn von Jesus erzählt. Und er sagt, du, wenn du das sagst, okay, dann versuche ich es auch mal. Jetzt ist er selber gefragt. Runter von der Zuschauertribüne, mitspielen unten, mitspielen. Glaube mir, dein Sohn lebt. Geh nach Hause. Und jetzt ist er gefragt, ob ich Schritte unternehme. Oder ob ich sage, nö. Also komm, bisschen Medizin und vieles andere mehr, sonst gehe ich die 30 Kilometer nicht zurück. Glaube, darf ich das mal so sagen, Glaube setzt uns immer in Bewegung. Da wird uns nichts übergestülpt, sondern Jesus fordert jeden heraus. Nun tu auch einen Schritt. Nun tu auch einen Schritt. Irgendwo sind wir in dieses Wunderglauben mit eingebunden. Da mutet uns Jesus zu, jetzt tu das mal. Und jetzt geh mal davon aus, dass ich handle. Wag es im Glauben. Und der Mann vertraute dem Wort Jesu und ging nach Hause. Das ist eine tollkühne Sache, oder? Nur auf das Wort von diesem Jesus hin sein Leben ändern. Nur weil er es gesagt hat. Glaube wird ja von vielen Kritikern als Sprung ins Dunkle angesehen. Das ist mir zu wenig. Ich brauche irgendwie irgendwas Handfesteres und so weiter. Etwas Greifbares. Dieser Mann glaubt, und geht und erlebt etwas Entscheidendes. Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Satz so sagen darf, wie ich ihn jetzt sage. Glaube wird immer belohnt. Ich habe nicht gesagt, dass Glaube immer das, so wie beim Automat, oben werfe ich was rein, Gebet rein und unten ziehe ich was aus. Das habe ich nicht gesagt. Glaube wird immer belohnt. Das heißt, dass auf unser Beten, von dem nichts verloren geht, dass der lebendige Gott in irgendeiner Weise darauf reagiert. Manchmal müssen wir vielleicht länger warten, das kenne ich auch. Aber das steht in unserer Bibel und darauf glaube ich und darauf setze ich und dabei bleibe ich. Der Sohn lebt und die Krankheit ist verschwunden. Aufatmen ist gesagt. Das ist ja toll, dass da der Diener sagt, er fragt, sag mal, wann ist er gesund geworden? Ja, genau vor 7 Stunden. Und er guckte, Mensch, da war ich genau bei Jesus. Und wo Jesus das gesagt hat, da war das Fieber weg und er wurde gesund. Und dann heißt es, und er glaubte mit seinem ganzen Hause, Frau, vielleicht Kinder, Bedienstete dabei, die glaubten alle an Jesus. Merken wir, es ist noch ein viel größeres Wunder passiert, als dass der Sohn zum Glauben gekommen ist. Am Vater ist ein größeres Wunder passiert. Ausgezogen aus seinem Haus und er wollte nur Hilfe für seinen Sohn, mehr nicht. Und er kehrt zurück und hat das große Geheimnis des Glaubens. Jesus Christus, den Sohn Gottes, erkannt. Er wollte eigentlich nur einen Onkel Doktor für die Krankheit seines Sohnes. Und er hat nun den Herrn fürs Leben gefunden. Er wollte nur Heilung haben und er hat jetzt Heil gefunden für seine Seele. Er hat Frieden mit Gott gefunden. Das ist. Er hat das Größte und Beste erkannt, was Gott dieser Welt schenkt. Und das ist nicht die momentane Heilung eines Menschen. Das sage ich als der, glaube ich, das Recht hat, so zu sprechen mit seiner eigenen persönlichen Krankheitsgeschichte. Auch sein Sohn wird früher oder später sterben. Der wird früher oder später sterben. Das kann nie das Größte sein. Sondern er hat Heil gefunden, er hat den Heiland und guten Hirten fürs Leben gefunden. Und diesen Glauben möchte Jesus schenken. Diesen Glauben möchte Jesus jedem Menschen wirklich wecken. Dieses unverdiente Geschenk, das Wunder an ihn als Person glauben zu können. Und das ist der Sinn der Abfassung der Bibel. Diese ganzen Zeichen, diese ganzen Wunder sind berichtet. Warum in der Bibel? Damit ihr zum Glauben findet an Jesus und in ihm das unverlierbare Leben findet. Das soll ein Zubringer sein. Das soll eine gewisse Mitgift sein. Oder ich darf es mal so sagen, aus dem Notglauben, das soll Wortglaube werden. Ich will mich jetzt auf das Wort von Jesus einlassen. Und aus dem Wortglauben soll Personenglaube werden. Ich habe ihn jetzt erkannt. diesen Christus, die große Gabe Gottes. Und ich möchte mit diesem Herrn durchs Leben marschieren. Das ist. Und dann wird dieser Herr uns nicht nur in den Tiefen erfahrbar werden, als Feuerwehr in Notfällen, sondern auch als Herr, auch auf den Höhenwegen. Ich habe Jesus gebraucht, ganz besonders auch in der Zeit, wo es mir hervorragend ging. Und wo ich Erfolg hatte, ich darf es mal so sagen, da habe ich Jesus gebraucht. Dass er als der gute Hirte mit mir unterwegs ist. Dass ich genau weiß, wo das, was ich kann, herkomme. Dass ich nicht stolz werde. Dass ich nicht auf andere Menschen irgendwie herabschaue und so weiter. Auch wenn alles glatt geht, es ist so wichtig, dass ich ein Herz für Mitmenschen behalte. Ich bleibe aber auch bei ihm, wenn er mir vielleicht aus unverständlichen Gründen dieses oder jenes Wunder versagt und mein Gebet so nicht erhört. Zeichen sind in der Bibel die Rede. Zeichen sollen auf etwas hinzeigen. Deshalb sind sie uns gegeben. Sie sollen Glauben an Jesus wecken. Oder ich habe mal zwei Dinge herausgebracht. Zeichen sind eine Verlockung zum Glauben. Eine Verlockung zum Glauben. Und Zeichen sind für die, die mit Jesus unterwegs sind, eine Verstärkung. Du bist auf dem richtigen Weg. Und du hast das Ziel fokussiert. Bleibe auf diesem Weg. Das sollen Zeichen, Wunder, die immer wieder passieren, das sollen sie bei uns bewirken. Ich bin am Ende, aber ich muss eins noch sagen. Ich nehme nichts zurück von dem, was ich bisher gesagt habe. Aber wir wollen sehr, sehr wahrhaftig miteinander umgehen, und das ist mir wichtig. Und uns noch einmal an der Stelle fragen, passieren diese Zeichen, so wie wir sie hier sehen, passieren die bei uns heute immer und bei jedem Menschen und auf diese Weise? Fragezeichen. Ich denke an eine junge Frau, die zum Glauben kam. Und circa 2 Jahre später kam sie wieder zu mir und sagte, weißt du, ich habe damals alles auf eine Karte gesetzt, bin zu Jesus gekommen und habe mir davon versprochen, dass er mich heilt. Ich muss heute feststellen, dass Jesus mich nicht geheilt hat. Ich bin krank. Und diese Person, ich kenne sie sehr, sehr gut, die ist heute schon über 30 Jahre schwer krank. Aber sagt sie, ich habe Jesus ins Herz geschaut. Und ich möchte Jesus nachfolgen, weil er eben der Sohn Gottes ist. Ich möchte ihm nachfolgen in meinem Leben, so wie es ist, mit Krankheit in die Hand geben. Im Urlaub habe ich ein Buch gelesen von Nick Vujicic. Mein Leben ohne Limits. Ohne Arme und Beine zur Welt gekommen. Ohne Arme und Beine zur Welt gekommen. Behindert, eingeschränkt in einem unvorstellbaren Maße. Manchmal des Lebens überdrüssig. Das muss auf den Tisch gestellt werden hier. Und. Ihm sind auch auf Gebet keine Arme und Beine nachgewachsen. Die hat er heute noch, so ist er noch. Übrigens verheiratet, hat 2 Kinder. Lest dieses Buch einmal. Mein Leben ohne Limits. Mein Leben ohne Limits. Dann hört man erstens selber auf zu klagen. Und zweitens merkt man, an dem Mann ist ein Wunder passiert. Und er schreibt dann diesen Satz, wenn kein Wunder passiert, dann werde selbst eins. Dann werde selbst eins. Dann lass dich von Jesus innerlich verändern. Ich habe selten ein so herausforderndes und gleichzeitig ermutigendes Buch gelesen. Und in jeder Zeile spürt man, hier ist jemand dem lebendigen Jesus begegnet. Und der hat ihn heil gemacht. Nicht am Körper hier, aber an seiner Seele. Und er kann mit diesen unwahrscheinlichen Handicaps ein erfülltes Leben leben. Das ist. Ich möchte schließen mit einem Liedtext von Manfred Siebald. Das Lied fiel mir wieder zu. Und ich finde, das ist gut abgerundet. Daran heißt es, du hast die Wunden mir geheilt. Die Schmerzen sind vorbei. Du bist zur Hilfe mir geeilt. Ich fühle das Leben neu. Du hast dem Arzt die Hand geführt, durch seine Kunst mich angerührt. Und ich habe deine Kraft gespürt. Das Herz ist frei. Du hast mich manchmal schnell geheilt und manchmal nur mit mir die Ängste und den Schmerz geteilt. Auch dafür danke ich dir. Heute hilfst du so und morgen so. Ich staune, wie und wann und wo. Wenn du nur da bist, bin ich froh. Das Herz wird frei. Amen.